Ihr Lieben, seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Ein bisschen gelichtete Reihen, ich denke mal, das liegt an dem Wetter heute. Da kann man ja einigen einen guten Rutsch wünschen, was so viel bedeutet wie ein guter Anfang. Aber so wie ihr hier seid, guckt ihr alle ganz fröhlich und ich hoffe, es geht euch gut. Wie seid ihr denn reingekommen? Habt ihr gefeiert und getanzt? Habt ihr den Abend ganz ruhig verbracht? Habt ihr Party gemacht? Ich habe so den Eindruck, in den letzten Jahren bin ich eher umgeben von, ich sag's mal so, Silvestermuffeln. Also manche brauchen Silvester eigentlich gar nicht. Hoffentlich halte ich es aus bis um 12, am liebsten würde ich ja durchschlafen, höre ich. Oder auch so dieses Ermüdungsding, aufräumen, sortieren, Vorsätze, was will ich neu anfangen, wo was zum Guten hin verändern, kann man doch auch am 7. April oder am 18. Mai. Mag am Alter liegen, wobei es zieht sich auch so ein bisschen durch die Generationen. Also meine Kinder haben wirklich so die Minuten gezählt bis 24 Uhr, wo ich mich schon gewundert habe und dachte, Mensch, ihr seid jung, jetzt macht doch was. Ja gut, aber auch von denen, die Silvester nicht so viel abgewinnen können, von denen höre ich dann doch, wir haben uns verabredet, wir hatten einen netten Abend, wir haben schön gegessen, wir haben reflektiert und das ein oder andere soll dann doch anders werden im neuen Jahr. Also doch nicht ins Bett und durchgeschlafen. Es scheint also etwas zu geben, dass diese Sehnsucht nach einem Neuanfang an Silvester tiefer geht. Psychologisch kann man das ganz gut erklären. Zum einen, dieser Jahreswechsel ist einfach so ein klarer Schnitt, eine Zeit der Reflexion. Wir wollen das alte Jahr bewusst hinter uns lassen und im neuen Jahr soll eben manches anders, besser werden. Wir wollen aufgeräumter in das neue Jahr gehen. Und das Zweite, das finde ich ist auch ein wichtiger Punkt, wir machen das gemeinsam mit anderen. Wir haben sozusagen so einen kollektiven Neustart. Wir alle fangen neu an. Geburtstage, da fängt ja für jeden ganz individuell etwas Neues an oder Jahrestage oder sonstige Dinge. Aber dieser kollektive Neustart an Silvester, der hat schon etwas. Wir erzählen uns von unseren Vorhaben und Wünschen und so entsteht eine Verbindlichkeit und auch eine Art positiver Druck. Du wolltest doch. Wie sieht's denn aus? Was ist denn draus geworden? Also der Jahreswechsel scheint ein besonders guter Zeitpunkt für Veränderung, eben doch anders als am 7. April oder 18. Mai. Und das, obwohl wir natürlich wissen, wir nehmen uns mit aus dem Alten in das neue Jahr. Und auch die Welt ist am 1.1. keine andere als am Abend zuvor. Kriege, Angriffe, Unruhen, Venezuela, Menschen auf der Flucht, politische Spannungen, Klimaberichte, die einem Angst machen, wirtschaftliche Unsicherheit. Das klingt alles nicht nach Neuanfang. Und auch die Situation in Kirchen und Gemeinden in unserem Land, personell am Limit, knapper werdende Finanzen, sinkende Zahlen, nicht gerade missionarischer Aufbruch, sondern eher so eine Art Durchhalten. Alles gut, alles neu, nur weil wir ein neues Jahr zählen. Manchmal eher ein weiter wie bisher, vielleicht sogar schwieriger als bisher. In diese Mischung aus persönlicher Sehnsucht nach einem Neuanfang, in diese Mischung aus globalen Krisen und manchen offenen Fragen in Kirchen und Gemeinden hinein, bekommen wir nun ein Wort als Jahreslosung für 2026, das einen Neuanfang verspricht, entgegen allem besseren Wissen. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ich gebe zu, ich brauche so ein Leitwort für ein neues Jahr nicht unbedingt. Aber ich bin trotzdem neugierig, was ist es denn in diesem Jahr? Und wie passt dieses Wort in unsere Zeit? Mit dieser Losung ging es mir so, naja, irgendwie widersprüchlich. Eine Stimme in mir gibt es, die da schreit, ja bitte, alles neu. Keine Not mehr, Gerechtigkeit für alle, Frieden in der Welt. Die andere meldet sich etwas empört, von wegen alles neu. Wie denn? Das ist doch weltfremd. Weltfremd, das allerdings kann man dem Apostel Johannes, dem Schreiber der Offenbarung, aus der unsere Jahreslosung entnommen ist, nicht unterstellen. Als Johannes damals seine Vision aufschreibt, das war circa 90 bis 95 nach Christus, leben die christlichen Gemeinden ganz bestimmt nicht in einem kirchlichen Wohlfühlmodus. Kaiser Domitian regiert, das war ein besonders grausamer Kaiser, der den Titel für sich beansprucht, Herr und Gott zu sein. Er wollte als Gott angebetet und verehrt werden. Und das war für die Christinnen und Christen der damaligen Zeit eine große Not. Denn sich diesen Kaiserkult zu verweigern, das galt als Majestätsverbrechen. Die Folge war Tod durch grausame Hinrichtung. Viele Gläubige werden verfolgt, andere sind innerlich und auch geistlich müde geworden. Eine Zeit, die gezeichnet ist von Angst, von Anpassung, von Kompromissen und Konflikten. In manchen Gemeinden ist der Glaube nur noch ein schwaches Glimmen. Da ist diese Spannung, die man so schwer auflösen kann, sich zu Christus bekennen wollen, aber natürlich diese Angst vor Verfolgung und Folter. Und das belastet schwer. Johannes selbst ist auf Patmos verbannt, abgeschnitten von den Gemeinden, für die er sich verantwortlich fühlt, also weit weg. Und mitten hinein in diese Situation bekommt er eine Vision. Er sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Er sieht eine Stadt, in der Gott mitten bei den Menschen wohnt. Er hört, Gott wischt alle Tränen ab. Der Tod wird nicht mehr sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und hinter all dem steht der, der auf dem Thron sitzt, Gott selbst, und der verspricht, siehe, ich mache alles neu. Ist das eine Projektion der eigenen Sehnsucht? Flieht Johannes vor der Sorge um die Zukunft und macht sich die Welt wieder, wie sie ihm gefällt? Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Dieser Satz, diese Verheißung, die kommt nicht aus dem Nichts, die kommt nicht von ungefähr. Sie fällt nicht einfach so vom Himmel, als hätte es vorher gar keine Spur von ihr gegeben, sondern dieser Satz, diese Verheißung ist sozusagen die große Überschrift über einer Linie, die durchs ganze Alte Testament und Neue Testament führt. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Gott ist ein Gott, der Neues schafft. Schon immer hatten Menschen Sehnsucht danach, dass das aufhört, was sie belastet und unterdrückt. Das ist doch selbstverständlich. Schon immer hofften Menschen auf Gott, der alles neu macht. Schon immer zeigt sich Gott als der, der Neues schaffen wird. Das zieht sich durch die Geschichte Gottes mit den Menschen wie ein roter Faden. Wir hören einmal auf einige bekannte Texte. Jesaja 43, die Verse 18 bis 19.
Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde.
Hier spricht Gott ins Exil hinein, zu Menschen in der Krise, herausgerissen aus ihrer Heimat, ohne Sicherheiten, der Tempel liegt in Trümmern. Und Gott sagt, ich mache Neues. Genau dort, wo ihr nur Wüste seht, da will ich einen Weg ebnen. Dort, wo ihr Trockenheit spürt, da will ich Wasserströme aufbrechen lassen. Manchmal erleben Menschen, manchmal erleben wir unser eigenes Leben so wie dieses Exil. Das, was mir Halt gegeben hat, ist zerbrochen. Vielleicht eine Ehe, vielleicht die Gesundheit, die Arbeit, vielleicht ein Bild von Kirche. Siehe, ich mache alles neu. Das klingt womöglich dann viel zu groß. Aber doch beginnt genau dort das Neumachen Gottes. Nicht, indem er einfach die alte Situation wiederherstellt, sondern indem er einen neuen Weg in der Wüste eröffnet. Noch näher an unserer Jahreslosung ist das nächste Wort aus Jesaja 65, die Verse 16 bis 18.
Die früheren Ängste sind vergessen und vor meinen Augen entschwunden. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe.
Hier wird eine Welt beschrieben, in der Gott seinem Volk Freude verheißt. Weinen und Klagen sollen vergessen sein, Freude und Gerechtigkeit dominieren. Das, was Johannes in Offenbarung 21 sieht, ist also die Vollendung dessen, was Jesaja verheißen hat. Der Gott Israels ist von Anfang an ein Gott, der die Welt nicht nur geschaffen und gut gemacht hat, sondern er verspricht ihr auch eine Zukunft, eine gute Zukunft. Er verändert und erneuert, gestern, heute und einmal für immer. Daran erinnern auch die Verheißungen aus Jeremia 31 und Hesekiel 36.
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.
Gott erneuert nicht nur die äußeren Umstände, er erneuert auch das Innerste. Ich schreibe mein Gesetz in euer Herz. Ich nehme das steinerne Herz weg, das nicht mehr fühlen, nicht mehr glauben, nicht mehr lieben kann. Und ich gebe euch ein Herz aus Fleisch. Gottes, siehe, ich mache alles neu, das beginnt im Inneren, in der Beziehung zu ihm, in unserer Fähigkeit, ihm zu vertrauen. Im Neuen Testament wird dieser Faden aufgegriffen. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief:
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden.
Neues ist geworden. Besser noch, Neues ist im Werden. Das drückt aus, Gottes große Neuschöpfung passiert also nicht erst am Ende der Zeiten, sondern sie hat im Kleinen schon angefangen, in den Menschen, die zu Christus gehören. Schon jetzt beginnt ein neues Leben, ein anderes Leben, eine Veränderung von innen heraus. Wichtig dabei ist dieses Ich mache alles neu, das passiert nicht mit einem Schnips und tada ist alles anders, sondern das ist ein Prozess. Das griechische Verb poio, ich mache, meint genau das, einen Prozess, der im Gang ist. Ich mache etwas, meint hier, da tut sich gerade etwas. Schau mal hin, was sich da entwickelt. Da entsteht gerade etwas Größeres. Gott ist noch am Werk, er ist nicht fertig. Was bedeutet das nun für uns, für mein, für dein Leben, für die Gemeinde, für die Welt? Siehe, ich mache alles neu. Einmal ganz grundsätzlich kann man festhalten, es ist erstmal eine Entlastung. Gott ist der, der handelt. Nicht wir müssen alles neu machen. Weder die Welt, noch die Gemeinde, noch die Kirche im Allgemeinen, noch unsere Seele. Wir dürfen und sollen mitgestalten, wir dürfen und sollen unseren Platz einnehmen. Aber der, der das große Ganze trägt, ist der auf dem Thron. Und das finde ich entlastet in einer Zeit, in der uns so oft vermittelt wird, du musst alles im Griff haben, beruflich, familiär, politisch, ökologisch. Da tut es doch gut, sich daran zu erinnern, der, auf den es im Letzten ankommt, das bin nicht ich, sondern Gott. Er macht alles neu. An uns ist es, uns dafür zu öffnen. Ein neues Herz, ein neuer Geist, das ist nicht nur damals Israel verheißen, das ist auch uns heute zugesagt. Vielleicht gibt es einen Bereich, von dem du sagst, da bin ich festgefahren. Eine alte Verletzung, die immer wieder hochkommt. Ein Verhalten, was du schon immer mal ändern wolltest. Eine Schuld, die du mit dir herumträgst. Ein Groll, den du nicht loslassen kannst. Dann öffne dich für Gott. Lass ihn ran, den, der sagt, ich mache neu. Und dann mach mit. Manchmal beginnt dieses Neumachen ganz unspektakulär, vielleicht mit einem Gebet, vielleicht mit einem seelsorgerlichen Gespräch, vielleicht mit einem Schritt der Versöhnung, den du dir noch gar nicht zugetraut hast. Und du merkst, aus diesem Anfang, aus diesem womöglich für dich ganz kleinen Anfang, entsteht etwas Neues. Dass Gott Neues macht, das geht allerdings weit über unsere persönliche Befindlichkeit hinaus. Es gilt auch unserer Gemeinde, der Kirche, der Christenheit. Es gilt auch dieser Welt. Viele Gemeinden, egal welcher Prägung, erleben ja gerade vieles, was nach Abstand und Abschied und Schrumpfen aussieht. Was wäre denn, wenn wir dieses Wort am Anfang des Jahres bewusst als Motto für uns nehmen würden? Siehe, ich mache alles neu. Ich weiß, das löst nicht alle Fragen und Probleme, aber es befreit von diesem Kreisen um uns selbst. Wenn wir Gott zutrauen, er kann Neues wachsen lassen. Vielleicht andere Formen von Gemeinschaft, vielleicht andere Schwerpunkte, vielleicht andere Wege, Glauben zu teilen. Gott kann in alten Strukturen Neues sprießen lassen. Er kann müden Glauben wieder beleben. Er kann Menschen berühren, die keine kirchliche Tradition haben. Und für die Welt bedeutet alles neu, am Ende wird nicht der Zynismus Recht behalten, nicht die Gewalt, nicht die Zerstörung. Am Ende wird nicht derjenige die Oberhand behalten, der am lautesten schreit, der sich am mächtigsten fühlt, der am reichsten ist oder am skrupellosesten. Nein. Am Ende wird der, der über allem thront, sein Versprechen einlösen, eine neue Schöpfung, die eine ganz eigene Qualität hat. Eine Welt ohne Tod, ohne Angst, ohne Tränen, ohne Machtgier und ohne Egozentrik. Eine Welt, in der Gott sichtbar und spürbar mitten bei den Menschen wohnt. Es lohnt sich deshalb gerade in unserer noch so unvollkommenen Welt schon so zu leben, als ob Gottes neue Welt wahr wäre. Wenn ich glaube, dass Gott einmal alle Tränen abwischen wird, dann kann ich heute schon beginnen, andere zu trösten. Wenn ich glaube, dass Gott Gerechtigkeit schaffen wird, dann kann ich heute beginnen, gerecht zu handeln, auch wenn es mich etwas kostet. Wenn ich glaube, dass Gott die Schöpfung erneuern wird, dann kann ich heute sorgsam mit ihr umgehen, auch wenn es manchmal Mühe macht. Liebe Gemeinde, ein neues Jahr hat begonnen. Und ja, ich ermutige uns, ich bitte uns, dass wir diese Chance des kollektiven Neuanfangs nutzen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, dass wir hinsehen, und dass wir uns anstecken lassen von dieser hoffnungsvollen Zusage unseres Gottes. Siehe, ich mache alles neu. Amen.